Herzlich willkommen, geschätzte Damen und Herren. Heute mit ein bisschen Wehmut im Kepler-Salon. Sie wissen, wir haben heute unsere vorletzte offizielle Veranstaltung im Rahmen von Kepler-Salon Linz 09. Heute haben Sie über die heimischen Medien ja schon ein bisschen etwas zum Stand des Kepler-Salons erfahren. Mehr dazu dann am Ende unseres heutigen Abends noch. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Wir haben zu diesem vorletzten Kepler-Salon wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, Frau Professorin Doktorin Barbara Duden aus Hannover. Herzlich willkommen. Wir haben es zuerst ganz kurz besprochen, das ist so ein schöner Namen, Duden, da verbindet sich für jeden damit eine Assoziation, vielleicht für manche auch ein Gefühl, wenn man mit dem Duden in der Hand korrigiert worden ist. Die Frau Professorin Duden trägt diesen schönen Namen tatsächlich in der Nachfolge des Herrn, der den Duden verursacht hat. Allerdings hat sie mir gesagt, so wie man in Österreich sagt, das ist ein Titel ohne Mittel, denn ja, genau. Der Duden Verlag gehört nicht der Familie, sondern die Verwaltung dieses Erbes haben andere übernommen. Wir haben heute ein Thema, das von der Überschrift ein bisschen sperrig klingt, finde ich. Globale Versorgungsketten zwischen Frauen, Gender und Migration. Das erschließt sich ja gar nicht so leicht auf Anhieb, was da damit gemeint ist. Worum es denn da eigentlich geht. Wenn man die Augen ein bisschen offen hat, kommt einem das aber praktisch ständig unter. Ich habe vergangene Woche bei dem Konzert eine Dame getroffen, die mir gesagt hat, leider kann sie heute nicht kommen. Sie hätte so gerne damit geredet. Sie hatte für ihre Mutter zwei slowakische Pflegerinnen, die über Jahre diese Mutter gepflegt haben und die der Familie so ans Herz gewachsen sind, dass sie auf der Party noch vor den Enkelkindern Erwähnung gefunden haben. Oder wenn Sie den Standard regelmäßig lesen, es gab vor ungefähr 2 Wochen einen größeren Bericht unter dem Titel Hilfe für ausländische Haussklavinnen zum Problemkreis, dass es im diplomatischen Dienst, in diesen internationalen Organisationen nicht wenige gibt, die aus ihren Heimatländern oder auch aus anderen Ländern Frauen mitbringen, die die Hausarbeit dort machen und die illegal, unbezahlt oder schlecht bezahlt, abgeschieden von ihrer Familie leben und das mitten in Österreich und ohne, dass wir es wirklich wissen. Dass ein paar ganz spärliche Blitzlichter auf unser Thema und Sie werden uns etwas näher hinführen, was denn mit dieser Gender- und Migrationsthematik bei den Frauen gemeint ist.
Ja, schön. Vielen Dank, dass Sie kommen, weil es ist, glaube ich, das vorletzte Mal und man denkt jetzt und sowieso ist die Stadt so schön und Sie laufen überall rum und dass Sie heute Abend hierher kommen, ist doch sehr nett von Ihnen. Ich habe schon gedacht, es käme überhaupt niemand. Ich glaube, erstmal eine Vorbemerkung und dann habe ich so 7 Punkte, in denen ich dieses Thema umreißen will. Also ganz bestimmt passt es in den Kepler-Salon als erstes, denn es ist ein europäisches Thema. Ja, es passt. Und es ist ein Thema, das Frauen und Männer, Frauen und Kinder, Frauen und alte Menschen in Europa betrifft. Und zwar von Kiew bis zum, sagen wir, Recklinghausen oder von Warschau nach Berlin. Und alle diese in einen neuartigen Zusammenhang bringt. Das Thema ist hochpolitisch, finde ich, und es betrifft ganz viele persönlich, ja, also mich auch. Und als Forschungsthema ist es ein recht neues Feld. Ich erinnere, also es gibt so 2 oder 3 deutschsprachige neue Bücher von Helma Lutz, von Maria Rerich. Es gibt eine Fülle von ausländischer Literatur dazu. Und es ist so ein Forschungsfeld, was sich in kurzer Zeit enorm, also wo sehr viel passiert. Und Silvia Keller, der ich herzlich für diese Einladung danke, die hat mich gefragt. Und zwar nicht, weil ich Fachfrau bin, ich bin nämlich eigentlich überhaupt nicht Fachfrau, sondern mildere in mir fremden Gefilden. Sie hat mich gefragt, weil ich ein Seminar veranstaltet habe, im letzten Semester davor, im letzten Semester. Und dann bin ich mit 23 Studierenden in die Ukraine gefahren und nach Polen. Und wir haben dort mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gesprochen. Und jetzt machen die Studierenden einzelne Projekte. Aber ich bin eben eben keine Fachfrau, das muss ich doch sagen. Ja. Zugleich ist das Thema mir persönlich in vielerlei Weise vertraut. Ich erinnere noch sehr gut, wie ich vor Jahren bei Freunden in Florenz war. Die wohnen etwas außerhalb und da war Jelena, die Familie hatte 2 Kinder und Jelena war eigentlich von morgens bis abends mit diesen Kindern und mit dem Abwasch und dazwischen hat sie geputzt und hat die Kinder ausgeführt und sie hat eigentlich diese Hausfrauen, die Hausfrau ersetzt. Und wenn Jelena nicht da war, wenn man später nochmal kam, es waren Freunde, die habe ich eine Zeit lang häufiger besucht, dann war nicht Jelena da, sondern Theresa. Und Theresa hatte Jelena abgelöst und die Frauen wechselten also und versorgten diesen Hausstand. Und so habe ich es in Italien bei verschiedenen Freunden und natürlich in Deutschland, ich komme ja aus Deutschland, aus der Bundesrepublik, also finden Sie das in den verschiedensten Haushalten. Jetzt habe ich mir länger überlegt, wie ich einsteigen kann für Sie und vielleicht ist es etwas abstrakt, ja, wie ich mir das überlegt habe. Ich will nämlich zunächst versuchen, also nicht über einzelne Geschichten an das Thema heranzukommen, sondern diese Frage der globalen Versorgungsketten erstmal in einen größeren zeitgeschichtlichen Zusammenhang zu stellen. Weil es handelt sich, war auch die Schwierigkeit beim Unterrichten, es handelt sich um ein Thema, was einen schwer entwirrbaren Komplex von Ursachen, Motiven und Erklärungen enthält. Ja, das ist kompliziert. Und ich habe das aufgeteilt in, glaube ich, 8 Punkte. Und ich werde zunächst ich glaube, der große Unterschied oder der Konflikt in der Forschung ist, ob man beginnt also bei Fragen der Globalisierung und des neuen Umbruches seit den 1990er Jahren und damit bei den Herkunftsländern, also vor allen Dingen osteuropäischen Ländern, oder ob man beginnt bei den Umbrüchen bei uns. Und ich gehöre zu oder habe mich denen angeschlossen, die den Versuch, das in solche in die großen Fragen der Globalisierung einzuordnen, also das so aufbauen will. Also zunächst mal, der erste Punkt ist, den ich klar machen möchte, es geht ja nicht um Migration, sondern es geht um die Feminisierung der Migration, etwas Neues. Also eine wachsende Zahl von Migrantinnen, die, und in Europa ist das erst seit den 1980er Jahren, davor, was immer Migration war und wo die Frauen nachgezogen sind oder Familienmigration war etwas anderes. Es geht also darum, dass eine wachsende Zahl von Migrantinnen aus den Ländern in 80er Jahren auch schon der dritten Welt und aber seit den 90er Jahren der zweiten Welt aus ihren Haushalten aufbrechen, um sich auf einem neuen informellen Arbeitsmarkt in häuslichen Diensten zu verdingen. Warum kann man von einer Feminisierung der Migration sprechen? Weil es ist natürlich auch schwierig bei der Migration, die Statistiken, ist schwierig, das genau zu bestimmen, aber es ist sicher, dass es heute in dieser Migration über die Hälfte von Frauen sind. Oder, um es ein genaueres Beispiel zu sagen, aus dem nachsozialistischen Polen, im nachsozialistischen Polen sind 7 von 10 Migranten Frauen. Also deshalb ist es richtig, von einer Feminisierung der Migration zu sprechen. Die Arbeitsmärkte, die Ihnen offen stehen, sind alle im Bereich weiblicher Arbeiten, Gastronomie, Tourismus, Sexindustrie und Domestic Services, also häusliche Dienste. Und nur diese beschäftigen uns hier. Und dann gibt es also in dieser Feminisierung der Migration gibt es verschiedene Migrationsströme. Also sehr viel länger ist die Migration und gut erforscht von den Philippinen nach Italien und in die USA, nach Kalifornien. Aber seit den 1990er Jahren aus der Ukraine nach Polen, England und Österreich. aus Polen wiederum in die Bundesrepublik, Belgien und Irland, aus Lateinamerika und der Karibik nach Nordamerika und Spanien, aber eben nicht nur oder nicht nur in die Metropolen der alten Industrieländer. Frauen aus Moldawien oder Albanien verdingen sich in Griechenland. Frauen aus Serbien gehen nach Istanbul. Nordafrikanerinnen ziehen in die Haushalte der Golfregion. Bei dieser feminisierten Migration, und es ist sehr schwierig, also es ist etwas grob, wie ich das mache, weil man muss es ja dann genau anschauen, nach den unterschiedlichen kulturellen und vor allen Dingen rechtlichen Umständen der Aufnahmeländer. Aber bei dieser feminisierten Migration entfalten die Frauen vielfältige, eigenständige Netzwerke unter Frauen. Sie entwickeln Rotationssysteme bei der Organisation der Arbeitsstellen. Ja. So, das ist der erste Punkt. Also eine Feminisierung der Migration, etwas historisch vollständig Neues. Ja. Zweitens habe ich damit bereits angedeutet, dass es in Europa um einen neuen Typus der Migration geht. Ja. Und zwar aufgrund der geografischen Nähe der Länder. Diese Migration wird Pendelmigration genannt. Eine temporäre Migration, die die Frauen unternehmen, letztlich nicht, um in ein anderes Land zu immigrieren, also zu emigrieren und dann in das andere Land zu immigrieren, sondern um zu Hause zu bleiben. Die Migrantinnen leben zwischen mehreren Haushalten gleichzeitig. Sie versorgen mehrere Haushalte, in denen sie einerseits gegen Geld arbeiten, also der Haushalt, in dem sie putzen oder versorgen, die Haushalte, in denen sie mit anderen Migrantinnen irgendwie unterkommen, der zweite Haushalt, und vor allem ihren eigenen Ursprungshaushalt, deren zeitweise Versorgung sie anderen Frauen überlassen, Großmüttern, Tanten, Schwestern oder andere Frauen vom Land. Ja, also wie die Polinnen, wir haben das in Polen, Entschuldigung, für Österreich kann ich Ihnen auch etwas Literatur geben. Es ist ganz gut untersucht, die Migration aus der Ukraine nach Wien. Ja. Und Bettina Heidinger hat diese Verbindungen der Haushalte sehr genau untersucht. Und deshalb kann man also von einer Art von Kettenmigration sprechen, also Pendelmigration einerseits. Sie gehen weg, um zurückzugehen. Sie verlassen also zwar ihren Haushalt, aber sie bleiben Hausfrauen in ihrem eigenen Haushalt und dann also die Kettenmigration von den einzelnen Ländern, also von der Ukraine nach Polen. Polen ist ein Land, aus dem migriert wird, aber es ist auch ein Land, aus dem vor allen Dingen aus der Ukraine, von der Ukraine nach Polen, vor allen Dingen in den Bezirk von Warschau, immigriert wird. So, und entscheidend ist also, dass in ihrem in ihrem Haushalt selber die Migrantin nach wie vor, was ist sie? Sie verdient das Geld, sie ist die Ernährerin der Familie, sie bleibt die Hausfrau, ja, oft die Mutter und sie ist auch möglicherweise Ehefrau. Und deshalb sprechen wir von einer Art transnationalem Haushalt, in dem die Frauen zwischen drei Haushalten häusliche Dienste leisten und in einer neuen Existenzweise, die nennt man plurilokale Existenzweise. Wir könnten auch sagen abwesende Anwesenheit oder Anwesenheit an mehreren Orten gleichzeitig, doppelte Präsenz, die natürlich erleichtert wird durch die neuen sogenannten Kommunikationsmittel. Ja. Und der Grund, warum ich mit 23 Studierenden in die Ukraine gefahren bin, können wir nachher auch etwas davon erzählen, war der Hauptpunkt, dass die Studentinnen und Studenten bei dem Begriff plurilokale Existenzweise oder transnationaler Haushalt sich fast nichts vorstellen konnten, weil sie zuallermeist aus Hannover und der Nähe kommen und sie hantieren wochenlang im Seminar plurilokale Existenzweise. Und da sage ich, wo bist du denn schon mal gewesen? Und da sagen sie, ja, ich war schon mal in Berlin, aber eigentlich komme ich aus Hannover. Also überhaupt keinerlei Vorstellung, was das bedeuten könnte. Und auch in der Forschung sprechen wir von transnationalem Haushalten, ohne uns irgendwie klarzumachen, was das eigentlich bedeuten könnte als eine Existenz. Und deshalb bin ich mit den Studierenden erstmal 26 Stunden mit dem Zug nach Kiew gefahren, sehr privilegiert, weil mit dem Zug gefahren sind, die Frauen fahren ja mit Bussen. So. Und diese Versorgungsketten, die Sie hier stellen, also zwischen der Ukraine und Polen und dann wieder von Polen in die BRD und das alles zwischen Frauen, wobei wir über die Männer aber nachher auch noch sprechen müssen. So, drittens, jetzt ist der zeitgeschichtliche Hintergrund, den ich jetzt versuche, aus einiger Distanz klarzumachen. Es geht dabei um etwas, was wir auf den Begriff bringen können, ich hatte gesagt, Feminisierung der Migration, Frauen zwischen verschiedenen Haushalten. Und das Dritte ist jetzt, eine dritte Begrifflichkeit wäre, dass wir von einer Feminisierung der Verantwortung für Familie und Versorgung sprechen können. Und das ist etwas anderes wie traditionelle Frauenrollen. Die Feminisierung der Verantwortung für Familie und Versorgung. Oder für die Arbeit des Überlebens in den Herkunftsländern. Das muss ich jetzt erklären. Zunächst mal müssen wir festhalten, dass im Kontrast zu älteren Dienstverhältnissen, also wo unverheiratete junge Frauen in städtische Haushalte in Dienst gingen oder auch als Au-pair, also sich auf den Weg machten und habe auch viele Studentinnen, die aus Russland kommen, die als Au-pair dann erstmal anfangen, in Hannover Fuß zu fassen. Und auch aus Polen eine erste Generation lediger, junger, gut ausgebildeter Migrantinnen in den 80er Jahren, da gibt es ein schönes Buch von Malgorzata Irek, Der Schmugglerzug, und sie hat diese erste Generation gut ausgebildeter, alleinstehender Frauen untersucht, die dann nach Berlin gefahren sind. Ja, handelt es sich für die Zeit nach 1990 um etwas ganz anderes, was im Zusammenhang der Feminisierung der Verantwortung für Familie und Versorgung steht. Nämlich, es sind nach 1990 zumeist ältere, verheiratete Frauen, Mütter, die ihre Familie verlassen, um ihre Rolle als fürsorgliche Hausfrau zu Hause zu erfüllen, dadurch, dass sie weggehen. Sie tun dies nicht aus rein individuellen Motivationen, sondern aufgrund einer kollektiven Entscheidung in den Familien. Die Migration stellt für sie Die Migration stellt für sie eine Strategie oder eine Ressource dar, um für ihre Haushalte und insbesondere für die Kinder das nötige Geld zusammenzukriegen. Ja, oder auch natürlich Projekte, dass ein Geschäft aufgebaut werden soll und so weiter. Warum sage ich Feminisierung der Verantwortung für Familie und Versorgung? Weil es in diesen ehemals sozialistischen Ländern, die durch diesen radikalen ökonomischen Umbau und Umbruch gegangen sind, im Grunde Strategien möglich sind, in denen die Frauen nebeneinander oder gleichzeitig mobilisiert werden. Einerseits die Strategie, indem sie aus ihrem Haushalt, immer ist es der Haushalt, die Basis aus dem Haushalt heraus, Gartenanbau, Gemüseanbau, also alles das Subsistenz organisieren oder versuchen im Haushalt selber durch Vermietung und so weiter den Haushalt einzusetzen, um an etwas Geld zu kommen. Und die Migration ist eine zweite Strategie oder Ressource. Insbesondere geht es eben um die Kinder und das nötige Geld für die Kinder, also Schulgeld, Krankenversicherung, Haushaltskosten und Renovierung. Alles Leistungen, die der sozialistische Sozialstaat kostenlos zur Verfügung gestellt hatte und die im Abbau des Sozialstaates und in der Privatisierung heute etwas kosten, sodass es viel um diese Dinge für die Kinder geht. Entscheidend ist dabei, dass die Frauen, und zwar offenbar sehr viel zuverlässiger wie die Männer, über die männliche Migration werden wir nachher gleich sprechen, dass die Frauen Geld zurückschicken. Sie haben wahrscheinlich schon gesehen, also bei uns in jedem Bahnhof ist ganz neu, Western Union, immer ein Mann und eine Frau, zwei Bilder, die sagen, yes, you can send money. Ja, sie können Geld überweisen innerhalb von wen. Und das gab es vorher nicht. Die sind ganz neu. Ja. Das heißt, wenn ich gesagt habe, Feminisierung der Verantwortung für Familie und Versorgung, sind es die Frauen, die im Umbau dieser Volkswirtschaften ganz besonders zuständig werden, alle Ressourcen im Haushalt zu mobilisieren. Und da ist die Migration eine Strategie, die sie nehmen können oder eine Ressource, die sie nehmen können. Es sind also mütterliche oder familiale oder hausfrauliche Logiken und Verantwortlichkeiten für die Organisation der häuslichen Ökonomien. Gewiss, das ist also sind eine Fülle von qualitativen Untersuchungen und Befragungen. Gewiss kommt dazu auch das Moment, und ich kann Ihnen nachher einige aus den Lebensgeschichten vorlesen, dass auf diese Weise die Frau aus einer schlechten Ehe herauskommen kann oder nach einer Scheidung sieht sie keine andere Möglichkeit. Und also andere Motive, die dazukommen. Ja, aber die wesentlichen Gründe, die Motive, kommen aus ihrer Verantwortung anderen Familienmitgliedern gegenüber. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Viertens, auf Seiten der Betroffenen oder der Herkunftsländer der Nationalstaaten. Der verschwiegene, aber gewollte Export der überschüssigen Arbeitskräfte aus den restrukturierten ehemals sozialistischen Ländern Osteuropas, ja, die durch den Export ihrer Frauen, auch der Männer, die in der, also von der Ukraine her, wo ich das etwas besser kenne, dann ins Baugewerbe nach Moskau gehen oder sie nach Italien gehen in die landwirtschaftliche Saisonarbeit. Ja. Aber von den Frauen, also dass der Staat damit zweierlei erreicht, ja, durch den Export der Arbeitskräfte, auch der Frauen eben. Ein Abbau des Drucks auf den Arbeitsmarkt, den die hohe Erwerbslosigkeit in diesen Ländern darstellt, weil diese Länder also eine klassisch hohe Erwerbslosigkeit und dabei noch höhere Erwerbslosigkeit der Frauen, sodass sie nicht eben, also das auf der einen Seite, dass es also ein Ventil ist, um die hohe Arbeitslosigkeit etwas zu lockern und zweitens einen hohen Rückfluss an Geldern in den privaten Sektor. Diese Rücksendungen machen einen riesigen Teil des Finanzsystems der Herkunftsländer aus. Ich will es an einem Beispiel sagen, und zwar die Daten aus der Ukraine, das entnehme ich dem Aufsatz von Frau Heidinger. Ich mache mal genauer, damit Sie die Größenordnung sich vorstellen können. Schätzungen zur Arbeitsmigration aus der Ukraine im Jahr 2002 sind also ältere Zahlen. Und zwar jetzt von den Migranten. Es sind ungefähr 1 bis 3 Millionen, die nach Russland gehen, 300.000 nach Polen, 200.000 bis 500.000 nach Italien, 200.000 in die Tschechische Republik, 100.000 nach Spanien und so weiter. Schätzungen über die Rücksendungen, die Remittances, sind in diesem Jahr 2002 5 Billionen US-Dollar. Und wenn man in der Ukraine ist, dann findet man, jedes dritte Gebäude ist eine Bank. Milliarden. Bitte? Milliarden. Milliarden. Billionen. Billionen. Billions. Milliarden. Milliarden, genau. Genau, ja. Jetzt habe ich schon. Billions. Milliarden, genau. Aus der Westukraine wird die jährliche Überweisung der Arbeitsmigranten auf 100 Millionen US-Dollar geschätzt, weil die Westukraine ist ein Land, also um Lviv herum, in dem es eben viele, also besonders viele eben nach Polen gehen. Jetzt könnte man das vergleichen. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2002 bis 2005 bemüht sich darum, 13,4 Millionen an ausländischen Investitionen anzuziehen. Das heißt, das, was an ausländischen Investitionen in die Ukraine angezogen werden soll in diesen Jahren 2002 bis 2005, sind nur 2% der durch Arbeitsmigranten überwiesenen Summen. Also es sind wirklich bedeutende Beiträge. Im Jahr 2000 war die Überweisungssumme in die Ukraine durch die ukrainische Diaspora 6-mal größer als das Budget der Ukraine. Also vielleicht gibt es welche von Ihnen, die Finanzsysteme besser kennen wie ich, ja, aber ich fand diese erstmal für Sie diese Größenordnung bedeutsam, um sich das klar zu machen. Fünftens, Hintergrund dieser Migrationsbewegung ist die weltweite, jetzt kommt nicht die Feminisierung der Verantwortung für Familie und Versorgung, sondern die Feminisierung der Lasten durch den neoliberalen Umbau dieser Volkswirtschaften. Also, und zwar, das habe ich vorhin schon angedeutet, am Beispiel von Gesundheitswesen und Schule, ja, dass die Lasten durch den Abbau und die Privatisierung der Sozial- und Wohlfahrtssysteme, ja, in denen bisher oder bis 1990 ungefähr die Versorgung von der öffentlichen Hand bereitgestellt wurde, ja, nun in die Haushalte zurückgeschoben werden. Ja, also eigentlich zu den Frauen zurückgeschoben werden und die Frauen und die Haushalte, Christa Wichterich nennt das die Trümmerfrauen der Strukturanpassung. Ich kann jetzt auf die ökonomischen Details, also im Umbau dieser Volkswirtschaften, nicht eingehen, aber also im Zuge der Strukturanpassungsmaßnahmen sind ja diese Sozial- und Wohlfahrtssysteme umgebaut worden, also diese und der gesamte Arbeitsmarkt. Und da könnten wir, oder Christa Wichterich spricht deshalb, also für diese Länder von, sagt, also die Frauen wurden vorgesehen als Trümmerfrauen der Strukturanpassung. Also alles das, was nicht mehr bezahlt wird und was jetzt irgendwie erwirtschaftet werden muss im Überleben, wird zurückgeschoben in die Haushalte. Man kann auch sprechen von einer Feminisierung sozialer Sicherungen, ja, vom Staat zu den Frauen zurück. Dazu kommt die temporäre temporäre Arbeitsmigration der Frauen stellt also eine Möglichkeit der familiären Strategien dar, diese Versorgung zu leisten. Und warum ist es dann die Migration? Weil in diesen Ländern aufgrund der hohen Frauenerwerbslosigkeit in diesen restrukturierten formellen Arbeitsmärkten die Frauen anders nicht an Geld kommen können. Ja. Dieser große Umbau der sozialistischen Volkswirtschaften hatte deutlich geschlechterspezifische Züge, insofern die Erwerbslosigkeit der Frauen ungleich höher war als die der Männer. Das hängt auch mit dem Umbau der staatlichen und Abbau staatlicher Stellen zusammen, sodass die Frauen nicht anders an Geld kommen können oder andersrum in diesen Ländern die Gehälter, die sie als Lehrerin, als Kindergärtnerin und so weiter verdienen können, zu niedrig sind, um die gestiegenen Kosten der Haushalte aufzubringen. Die Kehrseite der Migration ist also auf der anderen Seite eben diese Feminisierung der Lasten und eine extreme Diskriminierung der Frauen auf den formellen Arbeitsmärkten und die Verlagerung des Zurechtkommens in die Haushalte hinein und auf die Schultern der Frauen. So, das ist jetzt erstmal von den Herkunftsländern ungefähr die Lage, wenn Sie mir erlauben, es ist sehr abstrakt, ja, das so zu skizzieren. Zweitens schaue ich jetzt, ist okay?
Kann ich ja, wunderbar.
Zweitens schaue ich jetzt auf die Empfänger, sogenannten Empfängerländer. Ja. In den Ländern des Westens beobachten wir etwas, was wir den Umbau des älteren Modells des Familienernährers nennen können. Also, dass das ältere System des Fordismus auf Zweien eigentlich aufruhte, nämlich einerseits dem vollerwerbstätigen Mann und andererseits auf seiner Femina Domestica, also jetzt idealtypisch der Hausfrau, die, bevor sie Kinder hatte, berufstätig war, dann, wenn sie Kinder hatte, die Berufstätigkeit aussetzte und dann später versuchte wieder also in den Erwerb zurückzukommen. Und dieses Modell des Familienernährers wird abgebaut oder ist bereits weitgehend abgebaut, und zwar durch die Förderung eines neuen Modells, in dem nicht die Ökonomie des Haushaltes auf Zweien basiert, sondern der Haushalt interessiert heute überhaupt nicht in diesem Sinne, hier bei uns, sondern durch das, was man das One-Adult-Worker-Model nennt, nämlich ein Modell oder ein neuer Typus der Organisation des Arbeitsmarktes, in dem alle Erwachsenen, eben alle Erwachsenen, auch die Ehefrauen, erwerbstätig sein sollen oder müssen. Man könnte sagen, es ist die Erosion des männlichen Ernährermodells, ja, die auf der anderen Seite bedeutet, der Versuch der Steigerung der Erwerbstätigkeit von verheirateten Frauen und Müttern. Dadurch hat die sogenannte Doppelbelastung der Frauen hierzulande enorm zugenommen. Sie hat sich verdichtet, es sind verlängerte Arbeitszeiten, höhere Ansprüche an die Kinderversorgung, da wird ja dauernd darüber geredet, und Haushalt und Erwerbsarbeit lassen sich immer schwieriger vereinbaren. Vor allem auch, wenn keine staatlichen Hilfen angeboten werden oder nicht zu Zeiten, in denen sie gebraucht werden oder in einer Form, die unakzeptabel ist. Ja. Und von daher und zugleich in der Erwerbsarbeit für die Frauen vor erhöhten Anforderungen stehen an Flexibilität und Mobilität und stärkerer Verfügbarkeit. sodass auf unserer Seite wir sehen können, dass auch die Frauen hier also stärker unter Druck geraten. Und dass andererseits haben wir ja auch hier also entwickelte Netzwerkhilfen zwischen Verwandten und Frauen. Es ist erstaunlich. Auch in Deutschland zeigen Zeitbudgetstudien, dass 2/3 aller Dienstleistungen noch innerhalb von Verwandtschaft getätigt werden. Ja. Oder also Frau Thiessen hat Zahlen darüber, dass auch hierzulande 1/3 aller Frauen jede Woche für Woche durchschnittlich 6 Stunden unbezahlte Arbeit für Verwandte und Nachbarinnen erbringen. Wie sie das berechnet hat, das habe ich jetzt nicht geprüft. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Es gibt ja hier auch diese Versorgungsketten zwischen Frauen. Ja. Aber durch die steigende Erwerbstätigkeit der Frauen und Formen der Erwerbstätigkeit, die ihnen sehr viel mehr an Flexibilität, Mobilität und Anstrengung abverlangen, entsteht etwas, was man die Krise der Versorgung nennen kann. Und diese wird individuell gelöst durch eine Migrantin, die angeheuert wird, um den Haushalt und die Kinder zu versorgen, vor allen Dingen den Haushalt zu versorgen, auf Stunden oder als Reinigungskraft, ja, oder dass sie im Haushalt als Mitlebende, als Live-in an den häuslichen Arbeiten, die häuslichen Arbeiten übernimmt und überhaupt die Position und Rundumverfügbarkeit der Hausfrau ersetzt. Ja. Die Forschung spricht deshalb von einer Ethnisierung der Hausarbeiten. Nämlich, dass die Hausfrauen hierzulande einen Teil dieser Tätigkeiten, nämlich in den Haushalten die Arbeit, die sie weggeben wollen, also eher manuelle und auch schmutzbeseitigende Arbeit, auf andere Frauen, eben die Migrantinnen, abwälzen. Ja. Auf der einen Seite, oder dass niemand das leisten kann bei diesem oder zu, scheinbar niemandem es zugemutet werden kann, außer eben den Ausländerinnen, ja, da komme ich gleich noch dazu, also hier das Beispiel einer Polin, die von der verlangt wird, eine 24-Stunden-Verfügbarkeit für die Pflege des Opas, und die also das übernehmen soll, was die Töchter nicht mehr machen können und wollen. Es entstehen dabei neue Hierarchien in den Arbeiten des Haushaltes. Die ehemaligen Hausfrauen sind ja nach wie vor für den Haushalt zuständig, sie werden aber stärker zu Organisatorinnen oder agieren eher als Haushaltsmanagerinnen, die dann die migrantische Arbeitskraft anleitet, so wie sie nach den Effizienzgeboten des Arbeitseinsatzes in ihren Haushalten sich das vorstellt und plant. Und auf diese Weise lösen die Migrantinnen das, was man eine Versorgungslücke oder eine Krise der Versorgung nennt, also die Dienstleistungslücke im Haushalt. Siebtens. Ist okay? Mach ich noch ein bisschen. Ja, siebtens.
Ja. Bisschen überziehen geht.
Gehen wir. Schließlich hat sich in den Industriegesellschaften an der herkömmlichen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der Versorgung des Haushaltes über die Jahre seit den 1970er Jahren kaum etwas verändert. Putzen, kochen, Kinder versorgen, einkaufen, alle diese Tätigkeiten werden nach wie vor von Frauen, heute aber in einer neuen Arbeitsteilung zwischen Frauen gemacht. Alle Forschungen zeigen, dass eine partnerschaftliche Arbeitsteilung in Haushalt und Familien praktisch nicht stattgefunden hat. In einer schmalen Nische eines spezifischen Segments der Bevölkerung, aber sonst grundsätzlich nicht. Dass also selbst die in den OECD-Ländern zu verzeichnende fallende Arbeitsmarktpartizipation von Männern, ja, durch Teilzeitarbeit zum Beispiel, nicht zu einer Neuverteilung von Hausarbeit geführt hat. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Haushalt hat sich auch noch nach 30 Jahren Feminismus kaum oder jedenfalls nicht generell verändert. Hausarbeiten sind nach wie vor Frauensachen. Die Migrantin als Haushaltsdienstleiste ist also eine Bewältigungsstrategie in der Dienstleistungslücke, wenn die eine Frau, also die Hausfrau, diese Tätigkeit nicht mehr alle schultern kann. In der steigenden Zeitnot der Frauen zwischen Familie und Erwerbsarbeit. Und ich klammere hier ausdrücklich aus, es gibt natürlich auch, also dass die Zugefrau dann ein Status gewinnen ist und so weiter. Das lasse ich alles weg. Das interessiert mich nicht, weil mich interessiert nur dieser zeitgeschichtliche Zusammenhang, in dem wir eine Versorgungskrise feststellen können. Achtens, in den Industrieländern muss von einer akuten Versorgungskrise der älteren und alten Menschen gesprochen werden, die zuallermeist nicht in die Altersheime abgeschoben werden wollen und in ihren Haushalten Hilfe benötigen, die ihnen die Ehefrauen und die Töchter nicht mehr geben können, da sie ihrerseits, sei es gewollt oder durch Geldmangel gezwungen, ihre Arbeitskraft auf dem formellen Arbeitsmarkt verdingen. Ja, wobei sie selber dann, ja gut, also die Lage der Frauen durch die Erwerbsarbeit, das muss ich mal rauslassen. Und deshalb konsultieren die Töchter Google. Sie müssen nur einmal schauen, unter dem Wort 24-Stunden-Versorgung oder Rundumversorgung. In einer Sekunde kommen hunderte von Institutionen auf den Schirm, deren Logo helfende Hände sind und die den Opa, von dem er nicht weiß, wo er nun hin soll, ja, suche einen Platz im Pflegeheim. Nein, das möchte ich nicht, das ist zu grauenhaft. Was machen wir mit Opa? Schauen Sie in Google nach. Ja. Neuntens. Die europäischen Staaten haben die vorhin hatte ich über die Komplizenschaft eigentlich der Herkunftsländer gesprochen. Jetzt müssen wir noch ganz knapp über die europäischen Staaten sprechen. Diese haben die Versorgungslücken in den privaten Haushalten erkannt. Sie behalten aber weitgehend ihre restriktive Migrationspolitik bei. Beziehungsweise sie regulieren die entlohnte Arbeit in Privathaushalten über spezifische Zulassungskanäle für Migrantinnen, die diese ausschließlich für diesen niedrig angesehenen und schlecht bezahlten informellen Arbeitsbereich sozusagen da hinein kanalisiert. Man kann das sehen im Kontrast in der Bundesrepublik im Kontrast der Behandlung zwischen Green Card für hochqualifizierte Arbeitskräfte und der Kanalisierung von Migrantinnen in einen Niedriglohn, also in die häusliche Dienstleistung. Die Bundesrepublik zum Beispiel illegalisiert die migrantische Dienstleistung im privaten Haushalt. Sie verfolgt die Übertretung durch die Privathaushalte aber nicht. Sie sorgt also durch die Illegalisierung für Lohndruck, ungeregelte und nicht verrechtlichte Arbeitsverhältnisse und die Entstehung eines bewusst geduldeten, riesigen, weiblichen, schlecht bezahlten, dienenden Arbeitsmarktes, für dessen Kosten der Staat nicht aufkommen muss. Es ist billiger, weil die ja nicht in die Sozialsysteme integriert werden, sondern ihre Sozialsysteme in Polen oder sonst wo haben. Oder sie schafft nochmal jetzt am Beispiel der Pflege, nochmal für die BRD, Ausnahmeverordnungen für die Versorgung alter hilfsbedürftiger Menschen, in der diese Ausnahmeverordnung, womit sie eine Pflegekraft aus Polen anwerben können für einen deutschen Haushalt, werden ausdrücklich die Tätigkeiten der Pflege deprofessionalisiert und es wird bezeichnet als eine Haushaltshilfe. Es ist nur legal, wenn es um eine Haushaltshilfe geht, um die Konkurrenz mit den Pflegekräften auf dem deutschen Arbeitsmarkt also nicht zu gefährden, wie man sagt. Und auf diese Weise wird deren Arbeitscharakter negiert und diese Tätigkeiten auf einen unqualifizierten und unterbezahlten Status festgeschrieben. Es sind ca. 3 Millionen Haushalte in Deutschland, die private Personen beschäftigen und davon sind nur ein Bruchteil sozialversicherungspflichtig oder sozialversichert. Ja. So ist ein riesiger, illegalisierter, weiblicher, migrantischer Arbeitsmarkt in der häuslichen Schattenwirtschaft entstanden, eine staatlicherseits geduldete und informell geförderte durch die Illegalisierung zugleich eben niedrig gehaltene neue Form des Privathaushaltes als Weltmarkt für Migrantinnen. Und dadurch die Begegnung zwischen zwei Frauen, von denen sich der Feminismus in den 1970er Jahren nichts vorstellen konnte, nämlich auf der einen Seite. Und mir geht es aber darum, man kann natürlich, das können wir nachher diskutieren, also die Kontraste zwischen diesen Frauen muss man herausarbeiten. Und andererseits geht es mir jetzt, so habe ich das aufgebaut, auch die sehr unterschiedlichen Situationen der Frauen, aber doch einen weltwirtschaftlichen Zusammenhang, der mit der Problematik der Versorgung zu tun hat, das hier anzudeuten. Jetzt komme ich erstmal zum Schluss. Ich habe mit diesem etwas abstrakten Kahlschlag sozusagen so schneisend durch ein komplexes Thema begonnen, um eine Konstellation abzustecken, die sehr verschiedene, also aus sehr verschiedener Perspektive und ganz verschiedene Koordinaten bedeutet. Es betrifft die Fragen der Arbeitsteilung im Haushalt, nämlich zwischen der migrantischen häuslichen, also der Arbeitsmigrantin auf der einen Seite und der doppelt belasteten Hausfrau, dann zwischen Frauen und Männern, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in den Haushalten in Polen oder in der Ukraine und in der Bundesrepublik, dann den gesamten Zusammenhang zwischen Frauen und Arbeitsmärkten hier und dort und unterschiedliche Diskriminierungen, dann das Verhältnis zwischen Migrantinnen und Staat und schließlich vor allem die Feminisierung der Lasten, also die Feminisierung der Verantwortung für die Versorgung oder die Hausfrauisierung der Probleme der Sozialsysteme, die irgendwie über Hausfrauen und diese aber ganz unterschiedlich verlagert werden in diesem weltweiten Umbau nach 1990. Wir können diese großen Themen unmöglich hier im Detail besprechen. Dennoch habe ich lange überlegt, wie ich das machen kann. Da habe ich gedacht, ich versuche doch mal diese Schneisen, damit wir es uns nicht zu leicht machen, durch ein vorschnelles. Entweder, dass wir die Hausfrauen hier eben, niemand ist Opfer. Das ist noch wichtig. Es geht nicht um Opfer, sondern es geht erstmal um die Analyse. Aber es ist nicht so einfach, den Hausfrauen hier die Anstellung von Migrantinnen vorzuwerfen, ja, obwohl also die zum Teil die Zeugnisse auch erschreckend sind und auch also ganz klar rassistisch, ja. Aber wir müssen doch vorsichtig sein und immer genau darauf schauen. Und ich wollte auch nicht in diesem Thema eine Entrüstung im Saal darüber in Gang setzen, jedenfalls nicht eine unmittelbare Entrüstung darüber, dass Männer nach wie vor keinen substanziellen Anteil der Hausarbeiten übernehmen. Ich glaube, dass diese Thematik hier nicht in der Mitte der Problematik steht, obwohl sie auch wichtig ist. Also unsere Entrüstung darüber, dass die feministische Utopie der partnerschaftlichen Gleichverteilung von Hausarbeit, und das war der große Traum der 70er Jahre, die Hausarbeit war die große Problematik, die Feministinnen in den 70er Jahren aufgenommen haben. Und der große Traum war, es privat zu lösen. Und auf einmal sind wir in einer Situation, dass es privat gelöst wird, aber auf der Ebene eines welthistorischen Umbruchs. Ja, also dass die feministische Utopie der partnerschaftlichen Gleichverteilung von Hausarbeit gescheitert ist, auch wenn alle, einschließlich des Familienministeriums, nichts anderes zu tun haben, als zu erklären, dass es prinzipiell wünschenswert ist und inzwischen in den Grundschulen die Buben das Knopf annähen lernen. Vielen Dank.
War es okay? Frau ja. Professorin Duden, danke für diese Schneisen, die tatsächlich etwas
wild.
Auch lange, wenn man sich die Wegstrecken anschaut, von zumindest hier in Europa, von der Ukraine und Polen, und das kann man sich ja tatsächlich wie Schneisen vorstellen, auch geografisch, dann ist vielleicht ein bisschen plastischer und nicht mehr so abstrakt, wie Sie gefürchtet haben, dass es geworden ist. Sie haben gesagt, Sie möchten nur analysieren und, wenn ich es jetzt mit anderen Worten sage, nicht moralisieren bei diesem Thema. Neigt der Feminismus dazu, moralisieren bei dem Thema?
Na, erstmal ist dieses Thema ja ganz lange gar nicht besprochen worden. Also die ersten Forschungen dazu gab es von philippinischen Forscherinnen in den USA, Frau Pareñas, die für die Philippinen und die Migration von Philippinen nach Italien und dann nach, also vor allen Dingen Italien, und dann in die USA untersucht hat. Und bei uns ist zu diesem Thema nichts gemacht worden. Wir haben, glaube ich, in der Soziologie, wenn über Migration gesprochen wurde, dann haben wir also Familienmigration oder alle möglichen Themen gehabt. Aber dieses Thema ist erst, also vielleicht 6, 8 Jahre, oder? Was meinen Sie, andere, die sich da auskennen, ist das überhaupt ins Bewusstsein gerückt? Ja, und das natürlich ist es eines, also man sagt auch, es ist eines der der schmutzigen Geheimnisse des Feminismus. Das weiß man schon länger. Ja. Mhm. Aber ich glaube...
Aber da ist ja, ja wieder ein bisschen etwas anderes gemeint mit dem schmutzigen mhm. Geheimnis des Feminismus, mhm. oder? Dass sozusagen die... weil Sie haben einmal auch gesprochen, dass das Thema der Erwerbstätigkeit mhm. von Frauen, dass Frauen sozusagen in die Erwerbstätigkeit gezwungen werden, ich sage das jetzt wertend, tatsächlich ist die Erwerbstätigkeit oder die Teilnahme am Erwerbsleben, das Ausüben eines Berufes, eine ganz zentrale Forderung des Feminismus. Das hat man erreicht mhm. und jetzt hat man sozusagen niemand für die Hausarbeit.
Ja, ja, also das war die, also es gab ja im, also in den 70er Jahren gab es eigentlich zwei politische Richtungen. Entweder würde die Hausarbeit politisiert werden, das war damals über Lohn für Hausarbeit, oder es würde der Königsweg der Erwerbstätigkeit der Frauen. Und der Feminismus ist diesen Weg gegangen in den westlichen Ländern. Also die Propagierung und die Forderung nach Antidiskriminierung im Erwerbsbereich. Und es hat ja riesige Polemiken gegeben, auch gegen diese Form der persönlichen Abhängigkeit vom Ernährerlohn und so weiter und die Forderung nach einer eigenständigen Existenzsicherung der Frauen und Gleichheit. Also eine Gleichbehandlung und Gleichheit auf dem formellen Arbeitsmarkt. Tatsächlich, und diese, noch ein Punkt ist wichtig, diese Gleichheit ist schon in den 80er Jahren von den Instanzen der Arbeitskräfteplanung und Arbeitsmarktplanung ebenfalls als ein Planungsprogramm verstanden worden. Wir sehen eine eigenartige Gleichzeitigkeit oder simultan, dass während wir gesagt haben, wir wollen mehr Gleichberechtigung auf dem formellen Arbeitsmarkt, die Restrukturierung der Arbeitsmärkte in ein Modell, in dem das ältere fordistische Modell mit der Hausfrau, das kostet ja etwas auch. Das kostet etwas. Steuern, Steuerreduktion, also weil wir haben immer damals analysiert, das Kapital kauft zwei Arbeitskräfte. Ja, aber andererseits muss also über Familienlöhne und das Rentensystem und die Absicherung der Ehefrau im Kranken, im Versicherungswesen und so weiter, alles das sind Lasten. Bei einem Umbau der Sozialsysteme, in dem der einerseits der Reallohn gesenkt wird und der Umbau der Sozialsysteme so ist, dass die Ehe als eine ökonomische Institution, die sie einmal war, abgebaut wird in Bezug auf die Berechtigung von Frauen, aufgrund ihrer Hausarbeit etwas zu fordern, bei Scheidung oder später, ja, oder wenn der Mann stirbt, da kommt Verschiedenes zusammen, sodass die Forderung nach gleichziehende Erwerbsarbeit und die Forderung der Frauen und die Planung des Arbeitsmarktes, glaube ich, hier parallel liefen und dabei wir in die Gefahr geraten sind, dass die Bedeutsamkeit der Versorgung der Frauen über der Versorgungssysteme der Frauen über eine Eheschließung, das machen ja noch einige Frauen, dass sie heiraten, ja, oder in diesen Arbeiten, dass dieser Abbau ja nicht auf der anderen Seite durch ein wirkliches Gleichziehen auf den formellen Arbeitsmärkten dem nichts entsprochen hat. Es hat zwar die Erwerbsbeteiligung der Frauen erheblich zugenommen, aber in den Bereichen prekarisierter Arbeitsplätze. Also wenn man aber trotzdem flexible Arbeitsplätze, Teilzeitarbeit. Ich erinnere nur, also gucken Sie sich an, was eine Frau, die im Supermarkt flexibilisierte Teilzeit macht, was die eigentlich, in welchen Arbeitsverhältnissen, also Zeitverhältnissen, sie versuchen muss, etwas zu organisieren und sie kommt dennoch nicht zu existenzsichernden Löhnen. Das heißt, die Altersarmut ist weiblich, die Rentenproblematik ist weiblich und man sieht immer und sagt, ja, da muss die Erwerbsbeteiligung der Frauen steigen. Ja, es kommt darauf an, was für Erwerbsbeteiligung. Wenn die Erwerbsbeteiligung der Frauen von nicht existenzsichernden Löhnen ansteigt, sind sie also sozusagen schultern sie mehr Arbeit. Ich glaube auch, dass wir eine Gesellschaft sind, in der also die der der eigentlich auch der Zwang, mehr und mehr und intensiver zu arbeiten. Also wie eine, das erscheint heute wie das Paradies, dass das alle tun müssen, dass sie keine andere Zeit mehr übrig haben. Aber die Frauen kriegen dafür proportional sehr viel weniger. Mhm. Ja, weil die Arbeitsmärkte nach wie vor eben, die formellen Arbeitsmärkte, die Frauen nach wie vor diskriminieren. Und zwar ganz eklatant.
Mhm. Ja. Okay, ich schaue mal in die Runde. Sie kennen die Spielregeln des Kepler Salons. Einfaches Handzeichen und wir geben Ihnen ein Mikro in die Runde. Bitte.
Ja. Es gibt ja vom Migrationsbereich die männlichen Arbeiter, die sind ja auch sehr viel vertreten bei uns in der Wirtschaft, also jetzt im Gastronomiebereich, am Bau und so weiter. Ist das im Pflegebereich vielleicht eher Vertrauenssache? Es ist vor kurzem eine Studie rausgekommen, glaube ich, wo rausgekommen ist, dass 90% der Verbrechen oder so von Männern begangen werden. Und ich würde mir dann automatisch überlegen, würde eine männliche Haushaltsbehilfe...
Dass der Mann der Oma ans Geldbörsel geht, wenn er in der Pflege eingesetzt wird. Meinen Sie das jetzt so?
Würde man schon überlegen.
Mhm. Oder ja, aber das kommt darauf an, wie Sie, also es gibt alle möglichen, es gibt viele Formen des Verbrechens. Das ist eine Frage der Definition und darüber müssen wir uns lange unterhalten, wie Sie das, also ob wir jetzt
über aber die Statistik... Aber ich glaube, der Punkt war, dass Sie gemeint haben, möglicherweise gibt es gerade in diesem Bereich der persönlichen Fürsorge eine Art von mehr Vertrauen gegenüber Frauen als gegenüber Männern.
Ach so.
So war das
Ach so,
gemeint.
Dass die Nachfrage nach männlichen Haushaltsgehilfen einfach geringer ist.
Ja, überhaupt. Sie findet praktisch nicht statt. Das ist ja sehr interessant. Sie haben ja zum Beispiel im Reinigungsgewerbe, Putzgewerbe, haben Sie in der Leiharbeit zum Beispiel, sind ja Männer, also werden da beschäftigt, aber nicht im Privathaushalt. Die Arbeit im Privathaushalt, die Hausarbeit im Privathaushalt ist nach wie vor, also wird sie wahrgenommen als ausschließlich eine Arbeit, die von Frauen gemacht werden kann. Und was meinen Sie, warum das so ist? Bitte? Ja, ich glaube, dass ich möchte noch eines sagen, also über die Feminisierung der Migration und die elenden, also die sehr abhängigen Arbeitsverhältnisse, keinerlei Rechtsschutz. Sie können von einem Tag auf den anderen, können Sie sagen, ich brauche Sie nicht mehr oder ich brauche dich nicht mehr. Und zugleich, dass es Tätigkeiten sind, die eigentlich etwas Persönliches haben und oft auch, das zeigt Helma Lutz in ihrem Buch, also den Schein fast freundschaftlicher Verhältnisse, in denen die eine Frau der anderen hilft und auch die Migrantin zum Teil dann das so davon sprechen, wie wenn es, also es ist eben eine Arbeit, deren Arbeitscharakter auch von Seiten der Frauen und im Sprechen darüber scheinbar unterschlagen wird. Es lässt sich nicht richtig als Arbeit formalisieren. Ja. Moment, jetzt wollte ich einen Punkt.
Okay. Wir haben da vielleicht eine Wortmeldung. Dann
ja, nee, einen Punkt wollte ich noch sagen. Wir haben bei unseren Studien haben wir festgestellt, dass wir über die Männer fast gar nichts wissen. Weil die ukrainische Migration zum Beispiel nach Russland und so weiter, das liegt natürlich auch an den Sprachbarrieren, aber darüber gibt es fast keine Forschung. Das ist eine der großen Leistungen der Frauenforschung oder Geschlechterforschung, dass sie die Feminisierung der Migration sichtbar gemacht hat. Aber über Tomatenarbeiter und landwirtschaftliche Arbeiter und über das Baugewerbe gibt es ein bisschen etwas. Aber weil das sind ja ganz, also die Männer ziehen ja auch weg. Je nachdem. Nur bei den Männern gibt es nicht diese große Nachfrage, dass sie, also das geht in völlig anderen Netzen. Bei den Frauen, bei den Migrantinnen, bei den Arbeitsmigrantinnen geht das ja vor allen Dingen ganz stark um, also diese Netzwerke, die die Frauen aufbauen und indem sie auch, also arbeiten, die rotieren, also dass sie diese Stellen untereinander aufteilen, weil sie dann zurückgehen nach Polen und dann 3 Monate später wiederkommen und also verschiedene Rotationssysteme und verschiedenste Formen, in denen sie das untereinander organisieren. Und das gibt es bei den Männern, glaube ich, in dieser Form überhaupt nicht, weil es diesen Arbeitsmarkt nicht gibt. Ja, ist ein anders strukturierter, saisonale Billiglohnarbeit. Ja. Bitte? Ja?
Okay, bitte, da war eine.
Ich wollte was anderes sagen, und zwar, ich sehe das so, durch diese Form der Migration und der Ausbeutung ausländischer Frauen ersparen wir uns Dingen, also Problemen, eine vernünftige Lösung zuzuführen. Ja. Also sozusagen, wir halten an einem Familienmodell und einem Zusammenlebensmodell fest, das eigentlich überlebt ist, und halten das jetzt aufrecht mittels der Ausbeutung ausländischer Frauen, wenn man es jetzt einmal überspitzt ausdrückt. Ja. Wir müssen uns andere Formen des Zusammenlebens, andere Formen der Pflege alter Menschen überlegen, wenn wir nicht zurückgreifen könnten auf diese Frauen. Ja. Und ich denke, wir bekommen im Sozialbereich und im Pflegebereich weniger bezahlt. Die Pflege wird schlechter. Das heißt, die Leute haben ein immer schlechteres Gefühl, Oma und Opa dahin abzuschieben. Mhm. Und sozusagen erzeugt immer wieder neu das Bedürfnis nach diesen Pflegerinnen. Ja? Ja. Und ich denke, ich sehe das in dem Zusammenhang. Ich denke, das ist irgendwie ein Kreislauf, der eigentlich verhindert, dass wir uns vernünftige Lösungen für diese Probleme überlegen. Ja.
Ja, ich glaube auch, dass es dass in der Mitte, deshalb hatte ich das auch so aufgebaut, in der Mitte der Problematik ist diese Versorgungskrise. Ja. Dass die Krise, überhaupt darüber zu sprechen, dass die Erwerbsarbeit und eine vielstündige Erwerbsarbeit oder Erwerbslosigkeit, von der man kaum, also in denen die Menschen kaum existieren können, dass das nicht die einzigen Bereiche sind, sondern dass die Versorgung tatsächlich eine, also das ist, was alles zusammenhält, auch wer soll denn, also Zeit für die Kinder und alles auch zum Teil eben nicht institutionalisiert, sondern in verschiedenen Formen. Okay. Also das war, was man Versorgungslücke oder Versorgungskrise nennt. Aber und was feministische Ökonominnen also auf eine großen Zahl von, also mit vielen, vielen Stunden berechnen, weil man ja immer denkt, naja, das bisschen Hausarbeit und das macht sich von allein. Es stimmt ja überhaupt gar nicht. Also ob es jetzt Hausarbeit oder Versorgung oder Care oder so, wie Sie das nennen wollen. Aber diese, und was nicht thematisiert ist, eben weil es so lange erschien wie Arbeit aus Liebe, ja, oder und jetzt nochmal durch die Verschiebung, also als ein Problem, was nicht sichtbar wird, weil es dann und zwar mit staatlicher Duldung und staatlicher Förderung auf Frauen abgeschoben werden kann, die in einem, also wenn sie die Polin, also Frauen aus Polen sind ja hier, also haben ja inzwischen Freizügigkeit hier, aber noch keine Arbeitserlaubnis. Frauen aus der Ukraine mit einem Visum für 3 Monate, das sie dann verlängern und so weiter, also verschiedene Formen. Und es gibt da also ein riesiger illegalisierter Arbeitsmarkt, aber mit der Duldung des Staates, ja, um dieses Problem zu lösen.
Aber darf ich dann noch einmal eine Nachfrage stellen zu dieser Frage? Wenn man jetzt Ihrer Argumentation folgt und sagt, man unterbricht diese Versorgungskette, weil wir andere Betreuungsformen zum Beispiel für unsere Alten finden, die uns unabhängig machen jetzt sozusagen, wenn man das in dieser Diktion will, von den Osteuropäerinnen, die migrieren. Was bedeutet das dann für die Länder dort? Die Frau Professorin Duden, Sie haben ja erläutert, dass diese Arbeit für die Frauen in den Ländern eine große Bedeutung hat, und das kennt man ja aus dem unmittelbaren Umfeld, dass sehr viele tatsächlich die Ausbildung ihrer Kinder zum Beispiel mit diesem Gehalt finanzieren. Wenn wir das jetzt kappen, was bedeutet das dann für Osteuropa?
Bitte?
Und dort, dass sie wenig Versorgungsmöglichkeiten haben, die Jugend zu fördern, ne? Zum Beispiel. Der Schaden ist auf beiden Seiten.
Ja, also das ist ja ein sehr schwieriges Thema. Also in Polen zum Beispiel ist diese Lage der sogenannten Europaweisen, also der Kinder, wird also sehr widersprüchlich diskutiert. Es hat da auch das ist sehr stark auch von kirchlicher Seite also beklagt worden, also dass die eben Verwahrlosung der Familien, Zerbrechen der Familien und so weiter. Und die Frauen sind auch also zum Teil dafür, also hat es so Polemiken gegeben, ja. Und ich denke, dass auch manchmal, ich denke, also die zum Teil sind diese Zeugnisse, auch wenn man sie liest, wirklich erschütternd, weil die Frau ist, die wirklich in der Situation eigentlich des Mannes, also wenn man jetzt zum Beispiel aus Belgien, wo die Frauen aus Polen in den Büros putzen und natürlich auch versuchen, wenn sie putzen, also so viel wie möglich ihre Zeit einzuteilen, dass sie so viel wie möglich Geld zusammenkriegen und dann das Geld dorthin schicken, also dass sie im Wesentlichen eben als Gelderbringerin. Und natürlich, wenn sie dann hinkommen, sagen sie, es ist alles unordentlich und jetzt muss man erstmal das Bad sauber machen und der Mann hat auch das Klo nicht geputzt und überhaupt, und jetzt muss man gucken, und dann fangen sie an und nehmen diese Seite ihrer Existenz wieder auf, die eigentlich die zugrunde liegende Logik ist, warum sie das auch machen, dass dabei auch individuelle Momente, alles mögliche eine Rolle spielen wird und dass man sehen muss, was eigentlich in den Ehen damit passiert und so weiter. Aber das Ganze ist so schwierig, das zu besprechen, wenn man über die Kinder spricht, weil es eben in Polen diese Debatten gibt über diese Euroweisen, und ich finde das nun auch wieder furchtbar, wenn man den Frauen dann auch noch anhängt, dass sie schuld sind, nachdem sie schon diese ganze Plackerei machen. Oder? Dass man dann sagt, jetzt verwahrlosen sie noch ihre Kinder.
Also was ich da jetzt so mitgehört habe.
Ja, funktioniert.
Also ganz am Anfang, Sie haben gesagt, Feminisierung der Migration.
Ja.
Das hat mir als allererstes an die Landflucht eigentlich von unseren Landgegenden in Österreich und also wirklich in vom Mühlviertel nach Linz erinnert, wo ja das System genauso greift, wie Sie es beschrieben haben. Das heißt, die Männer werden arbeitslos, haben keine Beschäftigung mehr, die Familien müssen über Wasser gehalten werden. Das heißt, die Frauen gingen eigentlich in die Stadt, um dort eine Beschäftigung zu bekommen. Ja? Und ich glaube, das sollten wir uns bewusst machen, dass das eigentlich, was da als globale Versorgungskette bezeichnet wird, ja ganz, ganz regionale und nationale Versorgungsketten schon sind. Und dass man da eigentlich wirklich einmal über Lösungen nachdenken sollte, wie gingen wir eigentlich ganz im kleinen Bereich damit um, bevor wir uns überhaupt in den ganz großen Bereich hineinwagen oder hineindenken. Ja, weil die Systematik, dass die Männer, oder das Patriarchat, so nenne ich es einmal ganz großartig, ja, schon seit Jahrhunderten den Frauen die Schuld gibt, wenn irgendwas nicht funktioniert, sei es in der Familienversorgung, sei es im Zusammenleben, sei es ja, beim Abendessen herrichten, das sind eh alte Systeme. Und ich denke mal, wenn wir im kleinen Bereich anfangen und da wirklich einmal eine Strategie entwickeln, wie können wir unsere Männer in die Versorgungsarbeit bringen? Ja, weil das ist ja 30 Jahre Feminismus und wir stellen fest, an so einem Abend wie heute, die Männer nehmen die Hausarbeit nicht an und die Familienversorgung. Ja, entweder, ich denke mir, da machen wir etwas wahnsinnig falsch und vielleicht sollten wir da ganz im Kleinen mal anfangen, wie können wir unsere eigenen Partner in die Versorgungsarbeit bringen?
Ja, Nehmen wir vielleicht die zwei Wortmeldungen gleich noch dazu, dann können wir sammeln. Also wir merken uns jetzt einmal die Männer. Bitte, Silvia.
Na, was mich noch interessiert ist so, also ich frage mich, wie eigentlich die Situation für die Frauen sein muss. Sie sind in Bereichen beschäftigt wie mit Reinigung und so weiter und verdienen sehr wenig Geld. Ja. Das heißt, und von diesem Geld geben sie dann noch Geld ab, natürlich.
Ja.
Ich habe vor kurzem einen Film über Gastarbeiterfamilien in den 70er Jahren, die von der Türkei nach Österreich gekommen sind, gesehen, wo man auch sah, in welcher Art und Weise sie eigentlich gehaust haben, also welche Behausungen sie hatten. Ich frage mich, wie sehr sich das jetzt dem wieder ähnelt. Also wie sehr muss man sich das jetzt vorstellen, dass sich mehrere Frauen ein Zimmer teilen und so weiter und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich in die ähnliche Richtung geht. Und eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, Schweden zum Beispiel hat ja ein etwas anderes System, wie sie zum Beispiel mit Kindererziehung, mit der gemeinsamen Nutzung, also mit zum Beispiel Karenzzeiten umgeht und so weiter. Gibt es dort andere Beispiele oder ist das genau dasselbe wie europaweit jetzt auch?
Zu Schweden kann ich mich ganz kurz dazwischen schalten. Die haben ein vollkommen anderes System und zwar ist es da...
Funktioniert, man hört.
Ist es dann möglich, dass Migranten und Migrantinnen nach ziemlich kurzer Zeit die Staatsbürgerschaft bekommen?
Genau.
Ich glaube nach 5 Jahren und dass sie auch sofort in den Arbeitsprozess integriert werden, wenn sie einen Arbeitsplatz haben. Also das heißt, die haben nicht diese Übergangsstellung, die sie in Deutschland und auch in Österreich haben. Das ist ein komplett anderes System.
Ganz genau, das ist sehr wichtig. In Schweden hat es da eine große, also zivilgesellschaftliche Diskussion gegeben, dass das unzumutbar ist und nicht hingenommen werden kann. ja, so dass sie vor allen Dingen den Frauen den Rechtsstatus gegeben haben, ja. Und
die Frage nach den Männern war auch noch, aber wir wollten zuerst noch die Frau Rosenmeier dazu nehmen.
Ich knüpfe da noch an, weil das dazu passt auch zu dem, was vorher gesagt worden ist. Die Frage ist, was ist, wenn dieses wechselseitige scheinbare Profitieren nicht wäre? Also ich glaube, es ist ein bisschen ein Selbstbetrug, weil niemand von uns engagiert slowakische oder polnische Pflegerinnen, weil wir denen was Gutes tun wollen. Also das stimmt einfach nicht, das ist nicht wahr. Ich glaube, dass sich dieses Gefühl, es funktioniert nicht, fortsetzen würde. Wenn wir dieses Erkennen, dass es bei uns diese Versorgungslücke aufgefüllt wird, weil die Reproduktionsarbeit eben nicht geteilt wird, dass dafür die Frauen einspringen. Das heißt, es ergibt sich das Problem, verlagert sich woanders hin und aus der Ukraine verlagert sich letztlich bis nach China. Also das ist ja sehr, sehr weit gestreut. Ich glaube, wir verlängern damit und verlagern es woanders hin letztlich. Wir lösen es für uns, aber es ist so ein Schneeballsystem. Mir ist vorher das mit dem der Bauer schickt den Jockel aus eingefallen, ja. Und ich glaube, wenn wir hier sagen, wir können das Problem nicht befriedigend lösen, dann werden wir uns darüber aufregen und hier zornig werden und beginnen, was zu ändern. Und dann werden die Frauen in der Slowakei zornig werden und sagen, wir machen es nicht. Und die Frauen in der Ukraine. Also ich glaube, die zu unsere, wir suhlen uns jetzt, ich sage das jetzt so pointiert und es stimmt für viele nicht, das weiß ich. Aber wir können uns einigermaßen befriedigen und die Frauen dort befriedigen sich, weil wieder andere kommen. Also ich glaube, wenn man die Kette unterbrechen würde als eine der Maßnahmen und gleichzeitig müssen sie hier mehr Druck geben bezüglich der Verteilung und so weiter. Also es kann nur, und das ist so gut sichtbar geworden an diesen vielen verschiedenen Elementen, die Sie aufgezeigt haben, es kann nur an verschiedensten Orten greifen, wenn Maßnahmen gesetzt werden. Also ich glaube, eine Maßnahme oder auf einer Ebene eine Bewusstseinsveränderung bringt gar nichts.
Also mir scheint, was gewiss, also wenn es um Forderungen oder was man machen kann, gehen kann, dann geht es darum, wenn die Frauen wenn dieser Arbeitsmarkt sich aufgetan hat aufgrund dieser Versorgungslücke, dass er dann wenigstens ordentlich bezahlt werden soll und auch rechtlich, also überhaupt als Arbeitsmarkt, also als Arbeit tendenziell formalisiert werden soll. Die Problematik ist nur, dass die Migrantinnen, also die Arbeitsmigrantinnen, das häufig auch nicht wollen. Das ist ja möglich, aber dass sie es auch nicht wollen, weil es sie zu viel kostet. Ja. Und das ist ein ganz großes Problem. Aber die, ja.
Da gibt es im Übrigen eine Zahl bei dieser Geschichte mit den Hausangestellten von Diplomaten, wo da jetzt geredet wird, wie kann man das lösen. Da redet man davon, dass Hausangestellte in Österreich mindestens 1.000 Euro brutto verdienen müssen, maximal 238 Stunden monatlich arbeiten dürfen und wöchentlich einen Tag frei bekommen müssen. Das sind sozusagen die Rahmenbedingungen für Hausarbeit, die eingehalten werden sollten
bei einer Live-In-Situation.
Bitte?
Bei einer Live-In-Situation.
Hausangestellte in Österreich. Das wäre sozusagen, den gibt es, den gesetzlichen Rahmen gibt es. Die Frage ist, wie wird er umgesetzt und eingehalten?
Aber das Verhältnis von Frauen, die Live-In sind, also wenn es nicht Au-pair ist, was ja nur ein dünn kaschierte Form der Dienstleistung ist, was sich als Kulturaustausch oder Kulturvermittlung oder so etwas kaschiert ist. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis heute ist zwischen Frauen, die eben hier in einem eigenen Haushalt mit anderen Migrantinnen wohnen, in irgendeiner Form, und als versuchen, ihre Zeit zwischen möglichst vielen Stellen und ganz genau das eingeteilt, also als Unternehmerin ihrer selbst das machen, Hausarbeit leisten, und wie viele in der Pflege sind, weil die Pflege ist dann nochmal etwas ganz anderes. Also die, und dann bei der Pflege, das ist also wenn es rechtlich anerkannt wird in der Bundesrepublik, ist die Frau vollständig abhängig davon, wenn der Mann plötzlich sie nicht mehr will. Es geht auf eine Zeit. Es ist gebunden an die Person. Sie wird nicht zugelassen als eine pflegende Arbeitskraft in dem Pflegebereich, sondern nur für, also erhält eine Ausnahmegenehmigung für diesen einen Fall. Und das ist in einer persönlichen Abhängigkeit und auch oft, dass es, ja, das ist eben diese Vermischung zwischen Privat und Formellem, dass sich hier in diesen Arbeitsbereichen Privates und Formelles auf eine ununterbrochen vermischen und es ja auch Formen des Zusammenlebens oder des Hantierens mit Dingen und Umständen, die persönlich sind. Also wenn jetzt jemand, Frau Caracaiali hat jetzt ein Buch geschrieben über die Pflege, und es gibt auch Berichte jetzt von Frauen aus Polen über die Pflege, dann sind das ja also Nahverhältnisse, in denen persönliche Zuneigung und Schwäche des Arbeitgebers, seine Abhängigkeit, aber auch sein Druck, dass er irgendwie möglichst viel will und sagt, ja, heute habe ich den ganzen Tag noch nichts gewollt, deshalb heute Abend möchte ich dieses und jenes. Und es sind ja eigentlich fast zwischen Arbeitsverhältnissen und Formen des Zusammenlebens, die möglicherweise über 24 Stunden beinahe gehen. Und das sind, also das finde ich eine unglaublich schwierige und also atemberaubende Situation für die Migrantinnen, die das zum Teil über Jahre machen. Die also die ohne, also die Situation, die eigentlich das, also die Position der Tochter übernehmen. Oder die viel mehr leisten müssen wie die Tochter, weil die Tochter kennt den Vater und kann sagen, also jetzt nicht und basta. Und überhaupt die Idee, also dass jetzt also alte Menschen, das finde ich auch für unsere Gesellschaft wirklich sehr, sehr beunruhigend, dass die Menschen nur noch alt werden können, indem sie, also jetzt eine Migrantin 24 Stunden irgendwie am Bändel halten, die ihnen also die Wünsche da erfüllen soll und so. Das ist schon sehr merkwürdig, diese wachsende Dienstleistungsabhängigkeit. Aber es ist natürlich vielleicht auch viel beim Älterwerden, also die Gebrechlichkeit und dass tatsächlich Hilfen nötig sind. Aber diese Formen im Privathaushalt, die Migrantinnen, also dass sie da praktisch überhaupt nicht wegkommen, weil es eben seinen Arbeitscharakter, es hat keinen Arbeitscharakter, es lässt sich nicht formalisieren, sondern es ist irgendwie wie eine Dienstleistung. Ja? Oder Dienstleistung und Liebe und alles vermischt sich durcheinander. Für die Frau aber, das versuchte ich nochmal klarzumachen, ist die Logik, gerade weil es die Logik einer Hausfrau ist, die für die es um ihre Kinder geht, geht es primär um das Ökonomische. Aber es geht ja, weil sie Frauen sind und Menschen, geht es auch nie nur um das Ökonomische, sondern dann sind es sofort also schwierige und konfliktreiche Abwägungen, in denen persönliche Nähe und Gelderwerb und ökonomische Kalkulationen und auch, also was weiß ich, das, wenn Sie, ich habe gerade so Quellen nochmal gelesen von Frau Kalber, über die Rotation und dass die Menschen dann die eine vielleicht lieber mögen als die andere und immer weinen, wenn diese jetzt weggeht und sagen, ich habe mich doch schon so an dich gewöhnt und so weiter. Das sind ja, also da läuft menschlich nochmal eine ganz andere Geschichte ab. Und dann wollte ich zu Ihrem Punkt noch etwas sagen. Also ich weiß nicht, ob es sehr gut erforscht ist. Also Frau Heidinger hat diesen Aufsatz gemacht und schreibt eine Dissertation über die Beziehungen zwischen den drei Haushalten. Also die Frauen versuchen, Geld zu sparen. Die Frauen, das ist allgemein, ich sage es trotzdem jetzt, kann es nicht anders sagen. Versuchen, Geld zu sparen, indem sie ihre Ausgaben reduzieren, so weit wie möglich. Und dadurch, dass sie eben, also versuchen, in einem Haushalt mehrere oder sich auch einfach ein Bett mieten, nur ein Bett mieten oder versuchen, ihre eigenen Ausgaben zu reduzieren, um so viel wie möglich zu sparen. Je nachdem, aber das muss man genau untersuchen. Alle diese Sachen sind, glaube ich, nicht genau untersucht. Und dann fand ich aber bei Frau Heidingers Aufsatz, den fand ich wirklich wunderbar, weil sie zeigt, also sie zeigt einerseits die Schwierigkeiten auch im Haushalt, weil die Arbeiten sich nicht formalisieren lassen und selbst wenn die Hausfrau weg ist und sie kommt räumt den Haushalt auf und putzt und so weiter, dann sind es doch irgendwie auch persönliche Dinge. Sie ist eigentlich an einem Ort, in dem sie am falschen Platz ist. Aber sie macht das. Und dann aber beschreibt sie sehr genau diese Beziehungen, die sich zwischen den Haushalten, wo sie wohnt und den ukrainischen Haushalten auftun und welche verschiedenen Sachen da hin und her geschickt werden und so weiter, sodass nochmal eine andere Logik des Handelns, die mit Reziprozität, also Geben und Nehmen, wechselseitiger Unterstützung und irgendwie zu sehen, dass es gut und richtig läuft, zu tun haben. Also sie beschreibt eigentlich verschiedene, also Formen einer moralischen Ökonomie, die weniger mit Geld zu tun hat, sondern Beziehungen und Bezüglichkeiten zwischen den Personen und dann einer Ökonomie im Haushalt, die auch zum Teil eine moralische Ökonomie ist, aber hier geht es vor allen Dingen um Geld und zwar um niedrig, wenig Geld in abhängigen Arbeitsverhältnissen.
Vielleicht noch die Frage von der Dame auf der linken Seite nach der Aufteilung von Hausarbeit zwischen den Geschlechtern. Lohnt sich oder sollen wir da noch einmal Einsatz geben, um das besser hinzubekommen?
Vielleicht müssen wir mal anerkennen, dass es auf diese Weise nicht lösbar ist, also dass es auch strukturelle Gründe gibt, die es denn für die Männer schwierig machen, die es in der Ökonomie eines Paares, wer was macht, eine Gleichverteilung kompliziert machen, weil der Mann etwas mehr verdient, deshalb muss also darauf mehr Rücksicht genommen werden, sein Arbeitgeber ist weniger bereit und so weiter. Ich will das überhaupt nicht, also ich beziehe mich hier jetzt auf Gründe, die Maria Rerech in ihrem Buch sehr genau untersucht hat und in dem sie also immer betont, dass die Moral, dass die Männer es nicht machen, sie machen anderes, aber sie machen das nicht. Ich weiß es auch nicht, warum sie es nicht machen. Aber sie machen es nicht. Es war auch für unsere Studentinnen, dass sie immer gesagt haben, ja, das ist die Lösung. Es wird gleich verteilt. Und das sagen wir seit 30 Jahren. Aber es geschieht nicht. Es verteilt sich nicht. Ja.
Okay, so, wir haben jetzt eine oder zwei.
Und ich glaube auch, das würde ich nochmal sagen, ich glaube auch, dass diese Art der Versorgungslücke, wenn man denkt, es lässt sich gleich verteilen, eine Augenwischerei ist. Weil es sich um eine Vielfalt von Tätigkeiten und Daseinsformen und Aufmerksamkeit und alles Mögliche, was gemacht werden muss, handelt, die eben, für die auch jemand Zeit haben muss und da sein muss, wenn die Arbeit eingeteilt wird, so dass sie alle nur die Hälfte des Tages arbeiten, dann mag es ja gut sein, da kann man es auch aufteilen. Aber das kann man nicht einfach wegdiskutieren und sagen, da geht's ja eigentlich um nichts, das bisschen Hausarbeit. Es stimmt einfach nicht. Unsere Richter meinen das zwar heute, indem sie gerade bestimmt haben, dass eine Frau bei der Scheidung keinen Unterhalt mehr bekommen kann, wenn das Kind 3 Jahre alt ist, wie wenn ein 3-jähriges Kind, also völlig von alleine, keine Mutter mehr braucht. Da denkt man, die sind nicht mehr richtig gewickelt, ja. Also wirklich, ernsthaft, der einfach völlig ohne irgendwelche Lebenserfahrung. Das kann man auch sagen, ist eine männliche Perspektive. Und dass in der Gesellschaft man immer meint, es lässt sich alles institutionalisieren. Vielleicht lässt sich nicht alles institutionalisieren. Wir müssen andere Formen haben als institutionell durchdisziplinierte.
Also irgendwie können wir um die Männer schon auch froh sein, oder? Wir haben zumindest immer was, wo wir es hinschieben können. Ein Themenkind. Es kommt wieder retour, genau. Bitte.
Nein, also es ging mir jetzt nicht darum, Antworten zu geben, zumal ich mich dazu nicht imstande sehe, Antworten zu geben. Ich habe eine oder anderthalb Fragen, weil mir kommt vor, dass dieser ganze Komplex nur einen winzigen Bestandteil herausgreift. Wenn man, Sie haben gesagt, es betrifft bestimmte Branchen. In anderen Branchen werden die Männer ausgebeutet, also aus verschiedenen Ländern. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und wenn man sich das historisch und global anschaut, gibt es eigentlich immer 2 Ausbeutungssysteme. Das eine ist, indem man Gesellschaftsschichten schafft. Das wäre jetzt in Österreich früher Knecht und Magd gewesen oder so. In Indien gibt es das Kastensystem. Das gibt es in verschiedenen Gesellschaften. Oder indem man eben Kriege führt, sich Sklaven holt, was in Amerika sehr stark passiert ist, in vielen anderen Ländern, im alten Rom und so weiter und so fort. Und man beutet die anderen aus, sobald man das kann. Das sind eigentlich immer die beiden Möglichkeiten gewesen, für eine Gesellschaft über ihre Verhältnisse zu leben und diese Probleme abzuwälzen. Das ist ja nichts Neues, sondern das gibt es ja schon, solange es Menschen gibt. Zum einen haben Sie das auch untersucht, inwieweit es in einem historischen Kontext steht und wie weit sich das jetzt verändert hat. Und die spezifische Frage, die mich jetzt interessiert, vom Beginn des Momentes, wo der Feminismus in Westeuropa wirklich gegriffen hat, bis zum Mauerfall, das heißt, wo man Zugriff hatte auf osteuropäische Pflegerinnen, sind ja zumindest die 80er Jahre eine Lücke. Das heißt, die Frauen haben schon das Selbstbewusstsein und fordern, aber können es noch nicht abgeben an die osteuropäischen Pflegerinnen, Helferinnen, sonst was. Haben Sie untersucht, wie in diesen speziellen, sag mal, 10 Jahren die Problematik gelöst wurde und wie sich das verändert hat gesellschaftlich von den 70ern zu den 80ern?
Ja, also die Dame weist darauf hin.
Der machen wir die zweite Wortmeldung gleich noch dazu, bitte.
Ich wollte noch eine Beobachtung aus Beirut schildern. Da gibt es 3 Klassen von solchen Frauen, die die Arbeit abnehmen. Die $250 kostende sind die Philippinen, weil sie da sagen, da werden die Kinder gleich mit einer neuen Sprache und mit Englisch konfrontiert. Die Sri Lanki-Frauen können weniger gut Englisch, die kriegen nur $200. Und die Schwarzafrikanerinnen, die kriegen nur $150. Und das ist genau so tatsächlich eingeteilt. Und es ist das absolute Bestreben, auch vom Taxifahrer, dass er, um gut dazustehen, die Philippiner bezahlen kann, weil das bedeutet wiederum, dass ich als einer von oben angesehen werde. Wenn ich mir nur eine $150 Frau leisten kann, dann bin ich im Bewusstsein, in der Wertschätzung der anderen einfach auch viel weniger wert. Also diese Art von Absurdität habe ich da reihenweise erlebt. Es versucht sich jeder etwas zu leisten, weil jemand, der selber die Hausarbeit macht, gilt quasi schon als leider sozial nun ganz völlig unten. Ich meine, das gilt natürlich nicht, wie man sich vorstellen kann, für die palästinensischen Camps. Nur auch da war ich und habe festgestellt, dass auch da Philippinen putzen. Also es ist völlig grotesk. Das Zweite, was mir so wahnsinnig wichtig erscheint, auch nach dieser Bemerkung, die Sie gemacht haben, warum sind es eigentlich nur Frauen in diesen pflegerischen Berufen? Das ist, weil wir auch die Emotionen delegieren. Also der Ungeliebte, der Böse, der vielleicht auch Alzheimer-geplagte Vater, der mit der Tochter immer schlecht umgegangen ist, die bezahlt eben lieber und kann damit auch die Emotionen delegieren. Und da wird das perfide, dass die die Sprachlosigkeit, die Nichtsprachmächtigkeit eigentlich eingesetzt wird, weil man weiß, diese Frauen sind notorisch mit schlechtem Gewissen unterwegs, weil sie natürlich zu Hause ihre Leute quasi emotional ohne sie auskommen lassen. Das heißt, sie sind ungeheuer ausbeutbar, dass sie so etwas wie Zuneigung, wie Nähe und dieses außersprachlich, das bedeutet, dass ich spreche von mindestens 3 Frauen, die ich kenne, die sagen, die tun meinem Vater oder meiner Mutter so viel besser, weil sie eben nicht mit ihnen streiten, weil sie nicht mit ihnen ins Gericht gehen, sondern weil sie da sind, um auch ihre emotionale Unterversorgung, die sie haben, wenigstens dann noch an so einem alten Mann, sage ich mal, oder eine alte Frau, das kann man jetzt, glaube ich, in dem Fall nicht so wichtig, dort noch irgendwie anbringen können. Das finde ich eigentlich unter all diesen Geschichten noch so drunter liegt das ganz perfide.
Genau.
Ja, ich möchte noch ein paar Punkte einbringen hier. Und zwar erstens, ich glaube, unser Pensionssystem, unser Sozialsystem spielt hier wesentlich mit eine Rolle. Wir werden älter. Unser staatliches System kann sich dieses eigentlich nicht mehr leisten. Damit werden de facto mehr in die Erwerbstätigkeit gedrängt. Natürlich zunehmend Frauen. Die Haushalte werden kleiner. Damit funktioniert die Generationen Vertrag nicht mehr. Mhm. Also sucht man nach Billigkräften. Und ich möchte andererseits der Dame auch massiv beipflichten. Wir dürfen nicht nur untersuchen hier Deutschland, Österreich, Tschechien, Rumänien. Auch wenn es denen nochmal besser geht, dann gehen die auch Richtung Osten. Es ist ein globales Problem und nicht nur lokal begrenzt. Und zu den Emigrationsländern glaube ich auch, wenn dort eine Familie, wir wissen, dass viele männliche Arbeit durch Maschinen ersetzt wird, dann muss der Familie jemand ernähren. Und es sind halt zunehmend die sozialen...
Sie meinen hier oder dort?
Dort. Mhm. Da müssen zunehmend irgendjemand die Familie ernähren und Sozialberufe, da wird man die Handarbeit nicht abschaffen können oder nicht so leicht substituieren können durch Maschinen. Auch das müssen wir bedenken, warum hier emigriert wird, mehr von Frauen wie von Männern. Weil viele Männer werden ja zurückgeschickt, wie wir auch wissen. Und ja, das waren die spontansten Punkte, die mir dazu noch eingefallen sind. Und andere Frage, ist einmal untersucht geworden, wie weit hier das Verhältnis der Emigration von Männern und Frauen sich unterschiedlich entwickelt hat. Das müsste, glaube ich, auch mit berücksichtigt werden in diesen Ländern.
Okay, ich schaue noch in die Runde, nehme letzte Wortmeldungen noch an und dann, das war eine und dann die Karin und 1, 2 und 3 hier noch. Okay, bitte.
Ich hätte nur eine kurze Frage und zwar spezifisch auf Osteuropa. Kommt es durch die bezahlte Tätigkeit jetzt zu einem Statusgewinn der arbeitenden Frauen in den Herkunftsländern oder kann man es eher eigentlich als Statusverlust werten im Sinne von einer Redomestizierung der Frau nach der Situation im Ostblock, wo es ja letztendlich doch das Ideal gegeben hätte von einer Gleichstellung der Geschlechter, aber nicht so war.
Redomestizierung heißt übersetzt?
Also das
Verhäuslichung.
Also dass letztendlich wieder zu einer Verdrängung mehr oder weniger von Frauen in so typische Hausfrauentätigkeiten gegeben hat, was vielleicht im Ostblock doch nie so ganz der Fall war wie bei uns jetzt.
Was mich so gegen Ende des heutigen Abends noch interessieren würde, wäre so ein Ausblick, wo könnten wir einen Hebel ansetzen, um die Zustände irgendwie zu ändern. Weil ich denke mal, wenn es in anderen Ländern auch nicht perfekt funktioniert, aber besser funktioniert als bei uns, wo wäre eine Möglichkeit anzusetzen und zu sagen, die und die Parameter müsste man ändern, um eine gesellschaftliche Änderung herbeizuführen.
Und eine Wortmeldung haben wir noch?
Kann ich erstmal. Ich habe auch ein paar Erlebnisse aus der Praxis. Ich tue nebenbei ab und zu Taxi fahren in der Stadt und bin dann auch abends manchmal unterwegs. Und da sind unter ein paar Mal Situationen passiert, dass ich zum Beispiel Damen aus dem, sie sind in der Sexindustrie oder aus diesem Bereich halt auch zu chauffieren habe. Und das hat mich teilweise sehr bedrückt, weil ich hole die irgendwo ab, ich bringe sie irgendwo hin, zum Beispiel in dein Hotel, und dann, oder ich hole sie ab, bringe sie wieder zurück in ein bestimmtes Lokal. Die Damen haben manchmal nicht mal Geld eingesteckt. Ich muss eine Rechnung schreiben, sie geht rein, kommt wieder mit dem Geld. Also mir kommt vor, wir sind sehr nahe von uns, sind wirklich mehr oder weniger Sklaven unterwegs, die keine Freiheit haben. Und was mich manchmal stört, jetzt gerade vor allem auch um diese Weihnachtszeit, wenn sehr oft irgendwie gesprochen wird von Mitleid oder Mitgefühl und auch im Zusammenhang mit dieser Integrationsdebatte, dass es da verschiedene Ebenen von Menschen gibt, einfach sagen wir, diese Leute, ja, die verdienen anscheinend nicht so viel Mitgefühl, die hier sind, vielleicht weil sie illegal da sind oder wo, wie auch immer, da hierher verschleppt worden sind, wo es wie normal ist. Also das ist für mich einfach auch irgendwie zum Anregen oder etwas, was mich beschäftigt, was ich weitergeben möchte, ein Erlebnis aus dieser, aus der Erfahrung. Ich hätte noch viele da auf Lager, aber das wäre zu lange.
Dankeschön.
Sehr schön. Ja, vielleicht können wir mit Ihrem Punkt anfangen, weil das ja nur, also organisierte Frauenhandel, vor allen Dingen von Frauen aus osteuropäischen Ländern, ist nur ein Stück Fortsetzung dieser
dessen, worüber wir heute Abend gesprochen haben. Also muss man trotzdem einen ganz großen Unterschied machen, und es sind eben, es ist eine Form, also wie des Sklavenhandels, es ist ein ganz stark kriminelle Zusammenhänge und so weiter. Aber also auch da geht es zum Teil fast, also stillschweigende Familienbeschlüsse, also dass die Tochter jetzt oder jemand weggeschickt wird, weil es eben offenbar kommen sie sonst sehr schlecht zurecht oder es geht überhaupt nicht, es ist die einzige Möglichkeit, ja. Und wobei, also dann nochmal, weil Sie vorhin fragten, wie bei jeder Frage, wie, was man machen kann, es käme, ich weiß nicht, wie das ist hier, also bei wenn die, also über, es gibt ja verschiedene Anlaufstellen, Hilfsstellen und den Versuch, auch Körperverletzungen anzuklagen und Gerichtsverhandlungen und so weiter. Und dann wäre der erste Punkt eben zu fordern, dass die Frauen Bleiberecht bekommen. In Deutschland ging ja diese Debatte gerade darum, weil sie können ja, also sie können ja die ihnen das angetan haben, gar nicht anklagen, weil sie dann sofort ihr Aufenthaltsrecht verlieren. Ja, so, das war ein Punkt. Mhm.
Die Frage nach dem historischen Kontext,
ja,
ganz am Anfang, also in den 80er Jahren.
Ja, ich habe mir die, jetzt komme ich für die Frage davor, oder ja, ja gut, dann fange ich bei dem Historischen an. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, dass wir durch diesen Umbruch gegangen sind, also den man mit neoliberal oder neoliberalen Umbau der gesamten Ökonomie sprechen kann, und dass das, was wir eben Fordismus genannt haben, das hatte ich vorhin gesagt, dass das auf zwei Personen aufbaute. Also die Ehe war auch eine ökonomische Institution, nicht nur in Bezug dann auch auf die Versorgung der Frauen, sondern ökonomisch. Eine sozialpolitische Institution zur Herstellung sozialen Friedens, auch zur Domestizierung des Mannes, für alles Mögliche leistet die Familie. Ja, aber sie war auch eine ökonomische Institution, und Ökonomen haben das auch gewusst. Also Galbraith hat gesagt, dass wenn jeder Mann eine Ehefrau hat, dann trägt diese Frau Rechnung dafür, die kommenden Kinder werden erzogen, sie werden aufgepäppelt, sie werden in die Schulen geschickt, es ist sauber zu Hause, es wird was gekocht und so weiter. Also alles das, was sie Hausarbeit nennen und was zur Herstellung und Reproduktion, haben wir früher gesagt, der Arbeitskraft unabdingbar ist für jede Ökonomie. Und das Interessante ist, dass das Kapital dafür nichts mehr zahlen will. Dass sie nämlich deshalb von dem Dual-Worker-Model, weil wie immer die Frauen dabei unglücklich und abhängig und sonst was waren, dass sie von einem Modell, wo von einem Gehalt zwei Menschen und Kinder leben konnten, also eine Familie, dass das durch die Reallohnsenkung eben nicht mehr der Fall ist. Also in sehr vielen Familien, in denen vorher ein Beruf, der Beruf des Mannes ausgereicht hätte und etwas zu Erwerb der Frauen, sind die Frauen gehalten, viel mehr berufstätig zu sein, weil es einfach nicht hinreicht. Also das ist diese Lohnsenkung, die wir in den letzten Jahren hatten. Und das finde ich sehr, dieser Übergang zu dem One-Adult-Worker-Model, wie man sagt, also jeder Erwachsene muss erwerbstätig sein in einer Gesellschaft, die gar keine Erwerbsarbeitsplätze hat, die sie gar nicht hat. Das heißt, wenn sie nicht erwerbstätig sind, müssen sie doch nachweisen, dass sie sich ununterbrochen um Erwerbstätigkeit bemühen, um überhaupt also gerade am Existenzminimum irgendwie erhalten zu werden. Das heißt, auch wenn sie dir keinen Arbeitsplatz geben, stehlen sie dir die Zeit, also sonst etwas in deinem Leben Vernünftiges anzufangen. Und dieser Umbau, in dem, lesen Sie dazu, es gibt ein schönes Buch von Stefan Lessenich, und das heißt Die Neuerfindung des Sozialen. Und er untersucht den Umbau des Sozial- und des Wohlfahrtsstaates und behauptet eben, dass dieser nicht abgebaut wurde, sondern seine Funktion grundsätzlich verändert hat. Und darin gibt es ein sehr interessantes Kapitel, das heißt Frauen und Kinder zuerst. Es geht um die Mobilisierung der Frauen ihre Erwerbstätigkeit und es geht dabei im Hintergrund um die Kommodifizierung des Haushaltes. Nämlich die Frauen sollen erwerbstätig sein, um dann die Tagesmütter ihrerseits in der Kommerzialisierung des häuslichen Bereiches, also das selber zu finanzieren. Und ja, und dieses Buch von Lessing ist, entschuldige, ich bin etwas müde, ich bin so lange gefahren, das empfehle ich Ihnen, Umbau des Sozialen. Ja. Und dann für die 80er Jahre, in den 80er Jahren war die große Auseinandersetzung, dass die Industrie familienfreundliche Arbeitsorganisationen macht, ja, also um die Vereinbarkeitsproblematik besser hinzukriegen. Und dann gibt es so eine eigenartige Überschneidung, dass man muss diese Sache, ich bin da nicht eingearbeitet, ich kann nichts weiter dazu sagen. Ja, ich kann nur sagen, dass, das weiß ich von der Arbeitssoziologie, die bei uns am Institut und auch sonst, was ich gelesen habe, ist, es darum ging, dass die Arbeitsorganisation familienfreundlich sein müsste. Wenn Sie heute so etwas sagen in einer Situation, in der die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses sowieso ist, ist jeder froh, also wenn nur nicht daran gerüttelt wird. Das ist ja diese Problematik bei diesem Umbau. So. Ja, Moment. Dann wollte ich noch mal etwas sagen zu Care. Also, oder zu dieser Versorgungsarbeit und der Versorgungslücke. Wenn man es ökonomisch betrachtet, gehört die Versorgungsarbeit zu den Arbeiten, die weder exportiert werden können in Billiglohnländer, weil die Menschen sind hier und die Kinder sind hier, ja, gegenüber anderen Arbeiten. Und es ist eine Arbeit, die sich auch nicht rationalisieren lässt über ein bestimmtes Maß hinaus, die also im Vergleich zur relativen Verbilligung anderer Arbeiten ununterbrochen in ihrem Wert steigt, obwohl sie nicht bezahlt wird. Ja. Also so dass ich glaube, dass diese gesamte Care-Krise auch ökonomisch nochmal ganz neu durchdacht werden muss. Oder ich kenne mich da nicht so gut aus oder kann das jetzt nicht ausführen. Okay. Ja, dann ging es um den Statusverlust oder den Statusgewinn der Frauen. Darüber gibt es jetzt für Polen ganz gute Untersuchungen. In Polen sprechen die Forscherinnen gebrauchen den Begriff des häuslichen Matriarchats. Ja, und in der Ukraine heißt es Berechinja. Das heißt, man weiß nicht, ist es eine staatliche Moral oder ist es etwas, was die Frauen leben und auch wollen. Jedenfalls, dass sie das schultern und aus diesem Schultern dieser Lasten auch eine Verantwortung, also Selbstbewusstsein und so weiter übernehmen. Es ist ja nicht absolute Armutsmigration, also vollständige Verelendung, sondern vor allen Dingen ja Frauen, die eigentlich Lehrerinnen, qualifizierte Berufe haben und oder im Fachhandel oder in allen möglichen Berufen gearbeitet haben und auf dem polnischen Arbeitsmarkt oder dem ukrainischen Arbeitsmarkt mit ihren gelernten Berufen kein Geld verdienen können. Und die hier ist es Dequalifizierung und Marginalisierung, ja, auch marginale Existenzen. Wenn sie aber zurückkommen, haben sie doch dieses Selbstbewusstsein, also dass sie was zusammengehalten haben und das Haus wird renoviert und was weiß ich alles, was sie geschafft haben. Also als ein Lebensprojekt. Und zugleich sind die Interviews eben sehr zwieschlächtig, weil sie sind immer weg.
Entschuldigung, ja. Darf ich zu diesem ja. Punkt nur zwei Sätze dazu sagen? Mhm. Ich habe eine rumänische Freundin, die war fast 10 Jahre illegal in Österreich, jetzt mit EU-Beitritt und so weiter, da ist das leichter. Und die hat ganz gut verdient, die hat auch Tag und Nacht geputzt und gearbeitet, hat das Geld auch für ihre Mutter geschickt und so, hat aber nie gesagt, dass sie in Österreich putzt.
Genau, das sagen die auch, ja.
Weil wenn da unten jemand erfährt, die hat in Österreich geputzt,
das verliert sie dann ihr Ansehen. Mhm.
Und das wollte ich nur dazu
sagen. Ah ja, das sagt sie, sagte Frau Kalber auch, dass sie jetzt so euphemistisch sagen, der, nee, irgendwas, so eine Grauzone, was man da macht, was die Frauen da machen.
Okay. Wir sind schon etwas über der vereinbarten Zeit. Jetzt würde ich bitten, wenn Sie noch eine Anmerkung machen möchten, die Sie unbedingt noch machen möchten. Sonst würde ich langsam zum
Na, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Das ist schon...
Ja, ich mache etwas Abschluss. Danke. Sie haben mir jetzt nicht die Möglichkeit gegeben, meiner Rolle als Moderatorin gerecht zu werden und diese Bedankung der Referentin vorzunehmen. Der Applaus war jetzt schon der Dank, Frau Doktorin Duden. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Sie haben gesagt, Sie sind etwas müde, weil Sie schon einen weiten Weg haben als plurilokale Arbeiterin, die Sie ja auch sind. Sie fahren mit dem Nachtzug nach Hannover noch zurück, um morgen schon wieder in Hannover zu arbeiten, Vorlesungen und Seminare zu halten.
Ja, ich habe aber noch ein gutes Zitat gefunden. Ja. Das sage ich noch.
Ja.
Ach so, nee, machen Sie ruhig fertig erst.
Na, ich muss, wenn Sie mit Ihrem Zitat fertig sind, dann noch was Wichtiges sagen. Machen Sie Ihr Zitat fertig.
Also, ich habe mir hier rausgeschrieben, da konnte ich gar nicht zukommen. Ich habe also Auszüge aus diesen verschiedenen Interviews. Aber eines sagt es in einem Satz. Ich denke, sagt sie, dass ich überall das Sagen habe, aber zurückhaltend.
Ja. So, wir enden mit einem Ausblick. Für heute einen schönen Abend und bis Mittwoch hoffentlich.